So, servus und habit Jerry zu einer neuen Folge Viva la Movilusion Podcast. Heute reden wir über ein Best-of von Bauer sucht Frau.
Echt? Oh scheiße, ich bin raus, ich hab die letzte Folge noch nicht gesehen.
Bist du wieder nicht vorbereitet, oder was?
Ich bin überhaupt nicht vorbereitet, so eine Scheiße, okay.
Bist du vielleicht vorbereitet, dass wir über das Hardline-Filmfestival schmerzen?
Ja, das schon.
Ja, dann macht man das. Bevor wir halt gar nichts tun, reden wir halt dann über das Hardline, oder?
Na gut.
Also, ich hab's die Freude mit dem Corby.
Hallo.
Servus. Und mit mir, den Mike. Und ja, wie gesagt, wir reden heute übers Hardline Film Festival. Das hat stattgefunden vom 6.4. bis zum 10.4. im wunderschönen Regensburg. Corby, du als Hardline-Jungfrau oder jetzt Entjungferter.
Ja.
Wie hat's dir denn taugt, die ganze Gaudi?
Ja, geil. Kann man schon mal machen.
Hat schon passt, oder?
Ja, hat schon passt. Nein, es war scheiße. Also es war echt geil. Also es ist am Mittwoch losgegangen und ich war so frei und hab mir da sogar die Tage, wo es war, direkt freigenommen, damit ich das alles in Ruhe genießen kann. Und ich muss sagen, ich hab's auch genossen. Bis zum Sonntag hier jeden Tag Filme gucken im Ostentor-Kino mit saugeile Leute zusammen sein. Organisation wirklich hervorragend, die Regisseure und die Produzenten, mit denen wir das Vergnügen hatten, Interviews zu führen und ja, sie auszutauschen. Also eine wirklich geile Zeit und ich freue mich schon darauf, wenn es beim nächsten Mal wieder ist. Und man darf natürlich auch jetzt gleich am Anfang nur erwähnen, neben den ganzen Leuten von der Organisation, müssen wir natürlich auch sagen, wir haben das Vergnügen gehabt mit unseren Kollegen von Deep Red Radio, mit dem Benedikt und mit dem Tobi und es war super. Also ich liebe dieses Festival jetzt mittlerweile und ich freue mich jetzt mit dir darüber zu reden. Aber du hast es ja so schön gesagt, da entjungfert worden ist, wie schaut's denn da aus mit den Leuten, die da schon öfter mal ran durften und das Programm vielleicht dann schon kannt haben und du dir gedacht hast, schon wieder das. Ja, mei. Machen wir halt die üblichen Stellungen. Kim, verzeih. Wie es dir taugt?
Wieder voll super. Also dieses Jahr war ja wieder, also volle Auslastung war es ja nicht. Das meine ich, waren 75% Auslastung. Aber es ist wieder so eine richtige Festivalstimmung aufgekommen. Es war ja 2020, war ja auch Hardline in einer weniger abgespeckten Version. War auch cool. Aber jetzt in dem Fall, das war wieder so richtig, die Leute wollten raus, die Leute waren heiß. Jeder hat sich auf den anderen gefreut. Es war wieder Familientreffen. Wirklich, ich sage es immer wieder gern, das sind Leute, die sagt man zwar noch einmal im Jahr für das lange Wochenende, aber man freut sich das ganze Jahr drauf und es ist dann eigentlich immer eine super Zeit, die man miteinander verbringt. Und so war es auch dieses Jahr wieder. Ja genau, die Leute von Deep Red Radio, der Tobi Benedikt, wieder super drauf gewesen. Die Organisation durch die Karin, die uns ja immer zu jeder Frage und zu jedem Problem irgendwo eine Lösung gesucht hat und auch gefunden hat, war wieder super von der Organisation her und hat dazu beigetragen, dass das Festival reibungslos, also für uns Gäste, reibungslos abgelaufen ist. Und man kriegt allerweil nichts mit, wenn er rundum alles brennt. Es wird immer kriegt man ein Lächeln zurück und es wird
rum alles brennt.
Ja, du weißt das ja oft, wie es oft ist, wenn es, wenn irgendwas nicht klappt und wenn was mit die Gäste ist und irgendjemand hat eine Frage die, oder irgendein Problem oder was weiß ich. Und da kümmern sich halt die Karin und der Flo und die Magda einfach immer super drum. Und ja.
Und jetzt sollte man vielleicht dann noch über den eigentlichen Inhalt des Festivals reden.
Genau, da ja so.
Und zwar, wir reden ja hier von einem Filmfestival und wir durften uns einige Filme anschauen, Langspielfilme und auch zwei Kurzfilmblöcke. Was der Mike auch noch nicht erwähnt hat, das ganze Festival gab es nicht nur vor Ort im Ostentor-Kino, sondern auch vom, ich glaube, 16. bis zum 24. April in Etappen online im Stream. In Etappen bedeutet, nicht alles, was direkt im Festival gelaufen ist, ist dann auch am Ende gestreamt worden, sondern die Kurzfilmblöcke zum Beispiel sind fast komplett gelaufen. Also zumindest mit fast komplett meine ich, mir fehlt irgendwie immer noch einer. Also einer der Filme, den habe ich auch dann beim Kurzfilmblog, bei mir den zweiten direkt im Festival dann auch einmal verpasst haben. Den habe ich dann online nochmal nachgeholt. Da fehlt mir noch ein Film. Aber ich glaube, wir wollen sowieso über alles reden. Alles, was wir gesehen haben, oder?
Genau, wir gehen das jetzt mal einfach ein wenig durch.
Genau, was ich nur dazu sagen will, der Kani und ich, der heute leider nicht dabei ist, aber der tatsächlich auch beim Festival dabei war. Und ja, einige haben nicht geglaubt, dass er kommt.
Ja, das ist wie der Hase aus dem Hut vom Zauberer. Den haben wir da so richtig rausgezogen, Kani.
Unser Ass im Ärmel, genau.
Ja, genau.
Am Anfang haben sie gesagt, ja, okay, der Kani schaut aber komisch aus. Dann haben sie gemerkt, ach, das ist ja gar nicht der Kani, das ist irgend so ein Neuer. Irgendwann habe ich mir dann einen Namen verdient gehabt, glaube ich. Also Karin hat mich zwar zuerst nur anders genannt, aber irgendwann hat es dann, nachdem ich sie dann ermahnt habe, dass ich gar nicht Florian heiße, sondern Corby.
Zuerst war es der Hey, dann der Florian und dann der Corby.
Genau, richtig. Dann hat es mir nur ein Bier ausgeschüttet und dann war aber alles gut.
Ja, dann hat es sich verbrüdert.
Dann haben wir uns verbrüdert, genau. Ja, also das heißt, der Kani hat einen Teil gesehen, der Mike hat einen Teil gesehen, ich habe einen Teil gesehen, wir alle haben aber miteinander alles gesehen. Deswegen können wir auch heute über alles reden. Und was ich vorhin sagen wollte, der Karl und ich hatten auch die Freude, von sämtlichen deutschen Beiträgen, die wir sehen durften, auch Interviews zu führen. Und wir werden vielleicht das ein oder andere Interview dann komplett veröffentlichen, entweder regulär oder eventuell bei uns auf unserem Steady-Account. Deswegen da fleißig immer wieder hinschauen und spicken, ob ihr dann da noch mehr zu diesen Filmen von den Regisseuren hört. Und jetzt würde ich sagen, dann fangen wir einfach mal an. Mike, was war denn der erste Film, den wir genießen durften?
Also zuallererst hat der Flo mal eine saubere Einleitung gemacht, eine saubere Begrüßung. Und nachdem ich 2 Stunden Einleitung gefühlt.
Gefühlt 2 Stunden
Nein, Einleitung. Das macht er immer gut, der Flo, das macht er immer gut. Haben wir den Film The Retaliators gesehen. Cool ist immer, wenn du dem Hardline in einen Film reingehst und kriegst am Anfang schon mal ein Backerl mit coolen Sachen, irgendwie so Gimmicks. Hat es auch gegeben bei Night of the Virgin zum Beispiel. Jetzt hier bei Retaliators hat es ein schönes Sackerl gegeben mit einem Cappy und einem T-Shirt, das Gott sei Dank mal gegressen hat, ein paar Aufkleber und ein schönes Stoffsackerl. Dann denkst du schon, hä, ja, was ist da los? Die werden hübsch überzeugt von einem Filmchen sein, wenn sie schon so mit der Merchandise-Trommel rumhauen. Und tatsächlich war Retaliators ein wunderbarer Auftakt. Im Endeffekt ist es eine Rachegeschichte von einem Priester, wird eine der beiden Töchter getötet und der sind dann auf Rache. Das Ganze nimmt dann noch gegen Ende hier einige Twists and Turns und geht ein wenig in die Richtung, weiß ich nicht, ob den nicht bekannt, von Mike Mendes' The Killers oder den The Loved Ones. Ja, und wer für Metal-Musik ein wenig was übrig hat, der hat mit der Band Five Finger Death Punch einige bekannte Gesichter gesehen oder auch den Tommy Lee bei was für eine Band hat der gespielt? Scheiße, und auf der Tommy Lee halt.
Von Papa Roach, oder?
Nein, Papa Roach, der Sänger von Papa Roach hat dann einen Psychopathen gespielt.
Ach so, ey, du hast nur gesagt, ey, das ist doch der von Papa Roach. Aber ja. Ja, ich weiß, war ja Papa Roach, ich kenne da Lieder, aber wie die ausschauen. Tatsächlich, Five Finger Death Punch habe ich erst letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß nicht mehr, wann nur Konzerte erlaubt waren. Vor Corona, also war es wahrscheinlich vor 2 Jahren, die habe ich nur live sehen dürfen und habe mir dann gedacht, oh, schau hier, jetzt packen die ihre Schauspielkünste aus. Viel Dialog haben sie ja noch nicht gegeben. Und auch nicht viele Szenen, wo man dann zum Beispiel gesehen hat, wo es dann irgendwie gekämpft hätten oder so. Da waren anscheinend die Schauspielkünste nicht ganz ausreichend, aber...
Aber das Auftreten von den Herren ist jetzt schon imposant, wenn du so einen Plattern hast mit 2 Meter und einem Bart, der mit Dreadlocks voll gehängt ist, dann sagst du, ja, krass.
Ja, die haben halt... Das fand ich halt gerade das Witzige. Die schauen halt einfach so aus wie... ja, so in ihre Musikvideos. Und die packen es halt dann da mit dem gleichen Stil, mit den gleichen Frisuren, mit der gleichen Sonnenbrille da in den Film eine. Ja, fand ich witzig.
Ja. Und der Film hat mich auch überzeugt, muss ich sagen. Also es war jetzt nicht der große Wurf, aber so als Vorspeise, sage ich jetzt mal, war Retaliators cool.
Er hat es auch einem nicht ganz einfach gemacht. Also man hat in dem Film am Anfang nicht genau gewusst, wo er hingeht. Dann hat man nur so gemeint, oh, okay, irgendwas mit Zombies. Und dann zum Schluss aussehe, gibt es dann doch einen kleinen Twist. Und dann merkt man, aha, ja, Wahnsinn, das hätte man jetzt von dem Film nicht gedacht. Gut gemacht, Film, hat man ihm dann, sagt man, auf die Schulter geklopft.
Es war ein wilder Genre-Mix, ja. Auf jeden Fall. Na, war ein schöner Auftakt.
Vom übrigens Regisseur Samuel Gonzalez Jr. und der Bridget Smith, so wie ich das gelernt habe aus dem Programm.
Aus dem Programm.
Danach ging es weiter für den ersten Tag für Mittwoch mit dem dann eigentlich schon letzten Film für den Tag. Also wir durften am ersten Tag zwei Filme begutachten, und zwar Nightcaller. Und in Nightcaller ging es um eine Hotline-Hellseherin, die Clementine, die über ihre Hellseherkräfte irgendwie Zeugin wird von jemanden, der ja ständig Leid absticht. Man hat dann bei dem Film sie ab und zu gedacht, so, was will er mir jetzt sagen? Wo will er denn jetzt dahin? Weil zwischen Slasher und irgendwie Trash war so ziemlich alles dabei. Weiß nicht, wie ist es du dir gedacht hast, oder wie ist es du jetzt im Nachhinein nur wahrgenommen hast?
Ja, also der Chad Farren, der Regisseur, der suhlt sich so richtig in dem, was er geil findet. Also man kennt ein paar Szenen, da wo es wirklich sagt, ja, das hat er aus Maniac, wenn er einer von den Frauen, wie du schon gesagt hast, die wo so richtig übel zugerichtet werden, denen dann nur einen Skalp abzirkt und so, da wo man dann sagt, okay, die Szene kennt man aus Maniac oder so, also eher, man kennt, wo's der Chad Farren cool findet und was er wegen so unterbringen wollte. Der ganze Film schaut da verdammt nach 80er aus. Mhm. Weiß man manchmal, glaube ich, nicht ganz, ob er da richtig verortet werden möchte oder nicht, weil es kommen Smartphones meine ich vor, aber dann uralte Autos. Autos und es ist ein ganz ein wilder Film, ganz ein wilder abgedrehter Film, geht auch ein bisschen in die Troma-Richtung und ist eine klare Steigerung zum Chad Farren, seinem letzten Film, den er vor zwei Jahren auch im Hotline präsentiert hat, den The Deep Ones, der in Richtung Lovecraft-Mythologie gegangen ist, der sie ganz schön gezogen hat und erst am Schluss aus sie so richtig Gas gibt. Da ist der Nightcaller für mich eine klare Steigerung gewesen und ich habe mit ihm richtig Spaß gehabt. Man muss halt auch für groben Umfang ein bisschen was übrig haben. Der Film ist vom Humor recht krude, aber sehr sympathisch, ein sehr sympathischer Film.
Ich habe mir tausendmal anhören dürfen von Mike, das ist jetzt nichts für die, gell, weil Slasher und so und Horror, ja. Das ist ja gar nichts für die, gar nichts. Deswegen bin ich ja ununterbrochen eingeschlafen.
Du hast vom Film gar nichts mitgekriegt, weil du mit mir die ganze Zeit abdackeln hast müssen, oder?
Ja, ich habe eigentlich gedacht, der Film heißt nicht Nightcaller, sondern Night Sleeper.
Nein, hat mir gefallen. Also für den ersten Tag zwei gute Filme. Und hat auf jeden Fall Appetit auf mehr gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, nach dem ersten Tag, wo wir dann auch wieder daheim waren, habe ich mir dann gedacht, boah, leck, ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass dieses Festival-Feeling gleich am ersten Tag so direkt aufkommt. Und ich bin gespannt, wie es mir am nächsten Tag geht, wenn wir da vier Filme hintereinander sehen. Oder was heißt hintereinander? Also das muss man vielleicht auch noch sagen, wir haben jetzt nicht einen Film nahtlos aneinander gereiht gehabt, sondern da waren immer mindestens eine Stunde oder eineinhalb Stunden eine Pause dazwischen.
Mhm, genau.
Das heißt, man hat genügend Zeit gehabt, sie nur mal ein, zwei Bierchen zu holen und sie über den Film auszutauschen. Aber dass wir gerade am Wochenende dann in einem Hotel dann in Regensburg geblieben sind, das hat sich dann da deutlich gelohnt.
Das darf ich auch sagen.
Genau, aber soweit sind wir noch nicht. Es ging dann weiter am Donnerstag mit When I Consume You. Und das ist so eins meiner kleinen Highlights vom Hardline, der mir gleich an dem Tag als Auftaktfilm am besten gefallen hat. Es ging um zwei Geschwister, also ein Bruder und die Schwester, wo die Schwester eindeutig die stärkere von beiden ist, nicht im Sinne, also vielleicht auch im Sinne von Muskelkraft, aber halt einfach, die steht im Leben, die ist selbstsicher, die kümmert sie um ihren Bruder und er ist halt so richtiger Schlaffi. Eines Tages, nachdem er an einem gescheiterten Bewährungsgespräch zu seiner Schwester schlürft, stellt er fest, scheiße, die hat jemand umgebracht. Tja, und dann verfolgt er nur jemanden, wo er gedacht hat, dass das eventuell der Mörder sein könnte. Dann wird's so leicht, spooky. Die Schwester taucht wieder auf in Form eines Geists und sagt dann, ja, sie ist wirklich ermordet worden und sie suchen dann gemeinsam nach dem Mörder. Beziehungsweise, da geht's also ein bisschen in die Richtung Dämonen und ich möchte jetzt auch gar nicht zu viel von dem Film verraten. Mir hat der ganze Stil gefallen, mir hat das Setting gefallen, dass sie das dann irgendwann so dreht, dass aus diesem Schlaffi dann doch jemand wird, der halt dann zwar durch seine Geisterschwester da angeleitet wird, wieder mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln. Aber diese Transformation von dem Cast in dem Film, das hat mir schon sehr gut gefallen. Fand ich ja echt unterhaltsam.
Ja.
Vom Regisseur Perry Blackshearer.
Wir haben ja schon mal im Hardliner Film von dem Herrn gesehen, den du so super ausgesprochen hast. They Look Like People. Und der ist ja in eine ähnliche Richtung gegangen. Also der When I Consume You ist ein sehr, sehr entschleunigter Film. Also er ist sehr gemächlich im Aufbau. Das muss man mengen.
Ja, und da muss ich ja dazu sagen, da war ich da deswegen froh, weil er so entschleunigt war, dass er der erste Film war an dem Tag.
Das stimmt.
Und nicht der letzte.
Ja, genau. Das hätte ihm wahrscheinlich das Knack gebrochen. Wenn das der letzte Gewinn war und man hätte sich dann um 22 Uhr noch in den reingesessen, dann hätte es gesagt, ja, schwierig. Aber so als Auftakt war der ganz stark. Fand ich auch. Ich habe erst vor kurzem einen Film besprochen, der Film hat geheißen The Dead Center. Und der hat mich ein wenig an den jetzt erinnert. Der Aufbau war ähnlich gemütlich. Die Fokussierung stark auf die Charaktere haben sich im Film stark verändert, haben eine starke Wandlung durchgemacht und beide Filme drehen am Ende komplett durch. Also der When I Consume You, der beidelt die am Schluss nochmal so richtig her, weil der dann mit einem Payoff daherkommt, mit dem hast du eigentlich so nicht, also ich hab mit dem so nicht gerechnet.
Und weißt du, an was mich der Dämon erinnert hat?
Sagst
du? Das hat mich so dermaßen an Supernatural erinnert, dass ganz aus war.
Der ganze Film irgendwie an Supernatural erinnert. Also wenn es dann gespannt, okay, es gibt kommt was Übernatürliches, aber die Dynamik zwischen denen zwei, die war schon stark irgendwie Winchester-mäßig. Jetzt nicht so.
Ja, so wenn auf einmal der Sam und der Dino nur auftaucht, warten.
Ja, also sie waren nicht so locker flockig, wie es die Winchesters so sind, aber die Dynamik zwischen den Geschwistern war ähnlich stark. Also war ein sehr guter Film.
Ja. Danach ging es weiter mit dem ersten deutschen Beitrag, den wir sehen durften, und zwar Dawn Breaks Behind the Eyes vom Herrn Kevin Kopacker. Und tja, da waren wir erstmal schön verwirrt, was der Film uns sagen möchte. Aber da es ja in die Giallo-Richtung geht und ich gelernt habe, der Mike als absoluter Giallo-Liebhaber hat diesen Film auch sehr gut gefunden. Darfst du gerne was über diesen Film sagen?
Ja, sehr gern. Der Film beginnt quasi mit einem Ehepaar, das sie nimmer so gut leiden kann, sage ich jetzt einmal. Die fahren in ein altes Herrenhaus, das sie geerbt hat. Er, der Mann, ist ein alter Nörgler, man gespannt, die zwei haben nicht mehr viel miteinander zu übrig füreinander und sie beginnen quasi so einen Streifzug durch das Haus, um zum schauen, okay, kann man da noch was rausholen oder nicht, ist das Bude zum Abreißen oder lohnt es sich da noch zum Investieren, um aus der Bude was rauszuholen finanziell. Dann kippt der Film auf einmal. Ich mag jetzt da ja nicht zu viel verraten, es ist schwierig. Der Film startet wie das ein richtiger Mario Bava Gothic-Horrorfilm aus den 60er. Also, muss ich ganz von vorne anfangen. Der Vorspann erinnert total an Charlies aus den 70er, Richtung vom Lucio Fulci, der Lizard in a Woman's Skin. Sowas in der Richtung, also da geht's schon los bei der Musik, bei der Titeleinblendung, bei den Namenseinblendungen. Und dann, ich hab zu dir schon gesagt, er hat mich schon.
Der hat
mich schon so gehabt, der Film hat das Feeling von einem alten Film so dermaßen gut rübergebracht. Dann kommt der Turn, die Käse kommen an in dem Herrenhaus, dann wackern's die Gothic-Horror-Keule aus und das ist so schön überzeugend mit der Ausleuchtung, mit der Atmosphäre, mit der gespielt wird, mit dem langsamen Aufbau. Super cool. Dann kommt der Twist, wo ich jetzt eigentlich nicht zu viel verraten möchte, aber da gehen wir dann in eine Richtung, eben Richtung, ja, Drogentrip Giallo, wir dann wieder bei, so Lizard in a Woman's Skin, ich glaube, dass das einer von den Filmen ist, den er inspiriert haben könnten, weil der ähnlich surreal ist. Und,
also ich möchte mal behaupten, da müsste eigentlich für jeden Geschmack was dabei sein.
Wenn du für so Filme aus den 60er und 70er Jahren was übrig hast, die aus Italien kommen, definitiv. Na, aber für das, dass der vom Kevin Kopacker der zweite Film ist, ist der unglaublich stilsicher, unglaublich, ja, liebevoll inszeniert. Ich möchte seinen ersten Film gerne mal sehen, der bis jetzt aber irgendwie noch keinen großen Release gefunden hat, was ich so mitgekriegt habe. Aber ich glaube, dass mit dem Herrn Kopacker noch einiges auf uns zukommt. Also der hat wirklich Talent, den deutschen Film wieder mehr, oder den deutschen Genrefilm mehr als ja schon salonfähig zu machen. Und ich habe Don't Breaks Behind the Eyes dermaßen aufgesaugt in mir. Ich habe den super gefunden.
Da ich ja nicht ganz so viel mit Giallo Erfahrung habe, sage ich jetzt mal, oder mir es einfach vielleicht auch gar nicht bewusst ist, ihr habt bestimmt schon mal irgendwann gesehen, muss halt sagen, ich war dann irgendwann ein bisschen verwirrt, weil halt der Film dann so in Twists und in Handlungssträngen, verzwickt, dass man dann da sitzt und sich dann denkt, so, was genau war jetzt da der Cello-Part? Was haben wir nur im Cello-Part? Was passiert jetzt da gerade? Und das hat unter anderem damit was zu tun. In dem Film geht's ganz viel um die Unendlichkeit. Mike, du warst ja bei dem Interview leider nicht dabei, aber das hat er der Herr Kopacker immer wieder betont, dass sie ja ganz lange sie nicht einig waren, wie es dann den Film am Ende des Tages dann nennen. Und es gibt auch eine Version, die, glaube ich, mindestens 30 Minuten länger ist. Mhm. Also da fehlt praktisch bei dem, was wir gesehen haben, nur ein kompletter Handlungsstrang.
Okay.
Sprich, da gibt's dann nochmal einen zusätzlichen Twist mit einem Handlungsstrang, den wir halt noch gar nicht kennen, der halt dann nur mal nicht nur von 60er auf 70er springt, sondern halt dann nur mal eine ganz andere Zeit.
Okay.
Genau.
Ja, aber bestimmt auch interessant.
Sobald der Film wahrscheinlich mal bei irgendeinem Vertrieb landet und da ein Mediabook rauskriegt, also mindestens einen Kenny, der wird sich das bestimmt holen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall bin ich da dabei. Ich muss auch dazu sagen, also jeder, der eher so in der Mainstream-Richtung unterwegs ist und eher lieber normales, herkömmliches Kino sekt, der wird mit Dawn Breaks Behind the Eyes massive Probleme haben, weil der, wie du sagst, sehr verwirrend ist. Er spielt sich nicht nur in verschiedene Zeiten ab, sondern in verschiedene Meta-Ebenen. Und es gibt, glaube ich, für den Film als Zuschauer, wenn du den Film dir anschaust, keine hundertprozentige Erklärung, wo du da sagst. Das kann vielleicht der Regisseur sagen, oder ich weiß nicht, ob er es eigentlich gesagt hat, wo sein Plan da dahinter ist.
Nein.
Aber man muss selber so viel eine interpretieren, wenn man mag, natürlich. Und man kann da ganz viel rausziehen aus dem Film. Oder man sagt natürlich, okay, das ist so verwirrend und ich komme damit nicht klar. Kann ich auch verstehen. Ich kann es verstehen, wenn einer sagt, er kommt mit dem Film nicht klar. Aber auch gerade das hat mich gehört. Also das wegen so selber wegen knobeln und sagen, okay, was möchte uns jetzt der Regisseur mit dem Ganzen eigentlich sagen? Und das fand ich total interessant.
Und es kommen teilweise halt ein paar Szenen vor oder Bilder, die sind sehr beeindruckend und teilweise sehr horrorlastig. Und das war auch ziemlich geil. Von dem her, wenn ihr die Chance habt, dass ihr da mal reinschaut, dann macht's das. Also klare Empfehlung. Und da kommen wir vielleicht dann auch noch gleich dazu sagen. Wir reden ja dann später auch noch über zwei weitere deutsche Beiträge. Alle drei Beiträge, die wir sehen durften, oder sagen wir mal vier Beiträge, wenn man den Kurzfilm O auch noch mit dazu nimmt, oder null, hervorragend. Also für das, dass ihr ja das letzte Mal Schlaf so sehr gelobt habt von Michael Venus und da halt gesagt habt, das ist halt schon immer eine Seltenheit, dass da ein deutscher Beitrag dann auch dabei ist, der dann am Ende auch wirklich gut ist, muss ich sagen, also alle deutschen Beiträge, die ich da sehen durfte, hervorragend, wirklich. Ja.
Wie gesagt, das waren ja diesmal gleich drei starke deutsche Beiträge und das hätte man nicht gedacht. Anfangs, wo die Ankündigungen kamen, habe ich mir gedacht, okay, ja, jetzt übertreibt es einmal nicht, Freunde. Gleich drei deutsche Filme, was ist denn los? Das kann ja nicht sein, dass die alle drei Hardline-würdig sind. Waren sie aber, definitiv. Also, ja, das deutsche Genre-Kino ist nicht tot, es ist nur, man muss halt nur ein bisschen suchen.
Ja, ja. Übrigens, der Film Dawn Breaks Behind the Eyes ist auf dem vierten Platz gelandet, vom Publikumsliebling.
Zu Recht.
Naja, ich hätte jetzt gerade erwartet, dass du sagst, boah, der Giallo, der müsste eigentlich auf Platz 1 sein.
Nein, weil ich kann es verstehen, wenn man damit ein paar Probleme hat oder wenn er nicht ganz so zugänglich ist. Aber zumindest ist er in den vorderen Rängen zum Finden.
Danach ging es weiter, nicht deutsch, sondern es ging in die Lovecraft-Richtung. Und zwar, wir durften von Mickey Keating Off-Season sehen. Und Lovecraft, denke ich jetzt mal, wird da auch sehr hoch gehalten. Zumindest habe ich da einmal vielleicht so einen Schatten-Cthulhu gesehen.
Eventuell.
Eventuell. Ja, ich kann es jetzt zwar umschreiben, muss aber sagen, ich glaube, da bin ich auch nicht so extrem bewandert wie du. Ich habe zwar sehr viel Lovecraft erleben dürfen bei dem Call of Cthulhu, bei dem Spiel, und habe mir dann da schon gedacht, oh Gott, krass, wenn die Bücher da sind, versteht man das überhaupt? Aber ja, Mike, was hast du von Off-Season dann am Ende des Tages mitgenommen und wie hast du ihn gefunden?
Also Off-Season war mit The Medium mein absolutes Festival-Highlight. Kurz zur Story, die Marie, die kriegt eine Nachricht, dass das Grab von ihrer Mutter zerstört oder geschändet worden ist und sie soll doch ein bisschen hinfahren und soll da ein paar Formalitäten erklären. Sie schnappt sie ihren Lebensgefährten und fährt ins tiefste Hinterland und erlebt da den blanken Horror, weil sie ist nicht durch Zufall in diese Richtung wieder gelockt worden, in ihre Heimatstadt quasi. Der Film ist lose angelegt an Shadow over Innsmouth, der Schatten über Innsmouth vom H.P. Lovecraft, wie du schon gesagt hast. Mhm. Und fängt die Atmosphäre von einem Lovecraft-Film sehr, sehr gut ein. Also Lovecraft ist ja immer sehr vage mit allem, was er beschreibt, und das Grauen ist immer sehr namenlos. Im Endeffekt ist hier genauer so. Also das ist eigentlich im Endeffekt eine One-Woman-Show und sie wird eigentlich immer die ganze Zeit von irgendwas Schrecklichem, Namenlosen, Gesichtslosen oder einmal, wenn man dann wirklich einmal sieht, von was sie verfolgt wird, eben auch was die degenerierten Dorfbewohner so alles am Dreck am Stecken haben. Man sieht, es blättert sich immer mehr, was in dem Dörfchen da los ist und was warum sie da eigentlich hingekommen hat sollen. Und das fand ich unglaublich atmosphärisch und spannend ohne Ende. Voll krass. Von Mickey Keating haben wir ja schon einiges gesehen im Hardline. Der Director Spotlight war ihm ja mal gewidmet. Das Jahr kann ich leider nicht mehr sagen. Da hat er auch schon einen Film mitgebracht gehabt, den Darling. Den ich auch mega, mega gut fand. Und Off-Season ist bisher sein rundestes Werk. Also wirklich, er hat so richtige Southern-Gothic-Atmosphäre, wenn man dann sagt, okay, Palmen und so, und alles ist wirklich im Nebel verhangen und man sagt, okay, 5 Meter weit und überall sind Schiffe, Grabsteine und alles ist so weit und die absolute Einsamkeit in dem Dörfchen. Also ich habe mich total verloren in dem Film und die ganze Spannung, die sich dann immer weiter im Film aufbaut, bis dann am Schluss der große Payoff kommt. Ich habe mir gedacht, wow, sehr schön. Film, Kim über mich, nimm mich mit. Wow.
Da muss ich sagen, bei dem habe ich
geschlafen.
Null verstanden, warum der in dem Festival gelaufen ist, weil ja für mich die anderen Filme schon sehr genrelastig waren und das war jetzt eigentlich Off-Season, wie du schon sagst, das war ja dann sehr rund. Nicht so direkt, klar. So das Ende ist sehr Lovecraft-mäßig und, oder was ist das Ende? Ja, halt so das Finale dahin. Aber komplett von der Machart her, von den Einstellungen, gerade am Anfang mit dieser Drohnenfahrt, die es da eingefangen haben, muss ich halt echt sagen, ich habe mir gedacht, ja, okay, das ist jetzt eigentlich ein normaler Kinofilm, den wir gerade sehen. Mhm.
Ich glaube, dass das ist am Flo immer seine Intention, eben, wie gesagt, dass er Regisseure wiederbringt und dann, dass man als langjähriger Hardline-Jünger dann die Evolution von manchen Regisseuren sehen kann. Und das war jetzt in dem Fall von Mickey Keating irre, was der jetzt da abgeliefert hat. War ja der Darling nur so ein Kammerspiel von einer Frau im Haus, sage ich jetzt mal, die mit ihrer Psyche zum Kämpfen hat, war der Film jetzt wirklich meiner Meinung nach sein Meisterstück, weil er da wirklich gezeigt hat, was er mit Kameraeinstellungen, mit Beleuchtung, mit Nebel, was er da alles leisten kann. Und mir ist wirklich ganz oft, brutal oft die Gänsehaut gelaufen.
Ja, die Atmosphäre war schon sehr unheimlich, aber wie schon gesagt, da ja das für mich das erste Mal im Hardline war, habe ich nicht so direkt gewusst, wie passt jetzt das da rein? Also was ist jetzt da gerade so genreartig? Okay. Weil das habe ich halt bei den anderen Filmen dann sehr, sehr gut gefunden. Gerade When I Consume You, dieses, ja okay, du merkst halt, es ist nicht komplett geschliffen. Mhm. Oder auch bei Nightcaller, wo du es ja auch schon gesagt hast, man weiß halt jetzt nicht genau, in welche Richtung wollte er jetzt direkt gehen oder wollte er halt wirklich da so ein bisschen ein Hommage an verschiedene Filme mit reinpacken. Ich meine, ein paar Stellen, gerade in der Handlung, waren nicht so ganz logisch. Aber bei Off-Season kam es mir halt auch sehr, sehr, sehr rund vor.
Ja, das gehört aber auch irgendwie dazu, finde ich. Also das sind so Sachen, das ist, muss nicht immer alles so kantig sein. Es darf auch mal so ein Film sein wie jetzt der Off-Season, der wo wirklich mit den normalen Sehgewohnheiten für die normalen Sehgewohnheiten ist, werden dann wieder andere Filme die einen so richtig herausfordern. Also die Mischung macht's, finde ich, und das haben's wieder super hingebracht.
Ja, dann schließen wir doch noch den Donnerstag ab. Danach ging's weiter mit dem zweiten deutschen Beitrag, und zwar von Lukas Rinker, der Film Holy Shit, oder mit dem deutschen Originaltitel Ach du Scheiße. Ja, ich meine, die Handlung, ich erkläre es jetzt mal kurz, aber ihr werdet sie alle kennen, diese Handlung. Man wacht auf in einem Dixie und
das ist alle kennen.
Ja, man liegt, das Dixie liegt halt leider auf dem Boden von der Baustelle, die jetzt dann aber gesprengt wird. Der Arm ist mit einer Metallstange durchbohrt und man hat nicht mehr so viel Zeit, dass man jetzt rauskommt, weil man hört schon seinen Kollegen sagen, so, und jetzt nur noch wie viele Minuten, 30 Minuten bis zur Sprengung.
30 Minuten.
Genau, ja. So beginnt der Film. Also schon tausendmal gesehen, aber diesmal sehr speziell umgesetzt, wo du vorhin ja Kammerspiel gesagt hast. Ja, wir befinden uns ja auch in einem Kammerspiel auf einer Baustelle.
Genau.
Aber wirklich hauptsächlich in dem Dixie. Und na, jetzt ohne Scheiß, also die Handlung und die, wie man auf das kommt und wie so ein Film auch mit dieser Länge von, jetzt muss ich kurz mal spicken, es waren 90 Minuten, so viel Spaß machen kann. Ein deutscher Film. Wo zwischen Lachen und dann wieder, oh Gott, ich kann nicht hinschauen, alles dabei war. Und ich glaube, es war niemand in dem Kino, der sich da irgendwie gelangweilt hat, während der lief. Und es war der letzte Film, der um 22 Uhr dann losging.
Ja, und das war nur so eine richtige Partygranate. Das ist das, wo wir gesagt haben, der Film, wenn jetzt halt, in der Mitte gelaufen war, war er verschenkt gewesen, und jetzt da so zu später Stunde nochmal so ein Rausschmeißer, das ist eine richtige Partygranate, war perfekt positioniert. Und ja, also der Film war wirklich ganz toll. Meiner Meinung nach vielleicht 10 Minuten zu lang, weil es war, hin und wieder waren ein paar so Sachen dabei, wo ich gesagt hätte, okay, so 80 Minuten hätte den Film locker ausgereicht, aber er hat wirklich einen Ideenreichtum. Der Ideenreichtum in dem Film ist Wahnsinn. Also er spielt wirklich, wie du schon gesagt hast, auf engstem Raum in dem Dixie.
Ja.
Der Arm ist aufgespießt von unten nach oben, der Baustall geht oben durch die Tür quasi durch. Also er kommt da nicht raus. Er ist quasi gezwungen, sie in dem Dixie irgendwie bemerkbar zu machen oder rauszukommen oder sonst was. Und wie sie das umgesetzt haben, war super, super gut. Und es gibt ein paar Vergleiche mit 127 Hours oder sowas. Da haben wir gar nicht weit weg, muss ich sagen. Aber das ist halt die beschissene Version von 127 Hours.
Da muss man dazu sagen, ihr habt alle die Chance, diesen Film erleben zu können.
Oh ja.
Und zwar im September kommt der ins Kino. Deswegen Ausschau halten, wenn es heißt, ach du Scheiße oder holy shit. Man hat wirklich seinen Spaß. Also ich werde da auf jeden Fall ins Kino gehen, wenn der dann läuft. Und der Film hat eine entsprechende Förderung bekommen. Wobei, da würde ich ganz gern drauf eingehen, wenn wir dann über den dritten deutschen Film dann reden. Aber eins meiner Highlights und auch ein, mir hat es dann am Ende nicht gewundert. Es war jetzt nicht unbedingt für mich Platz 1 vom Publikum her, aber er hat tatsächlich den ersten Platz gemacht. Publikumspreis. Holy shit. Ich hoffe, ihr habt es dann vielleicht nur im Stream erleben können. Ansonsten im September geht's dann bitte ins Kino.
Unbedingt. Und wer Michaela Schäfer ihre Herzl-Nippeln wieder mal sehen mag, der wo schon Entzug hat, der soll jetzt auch reinschauen.
Und kein Internet.
Was?
Wer Entzug hat und kein Internet.
Okay. Wer gern die Münchner Freiheit hört, kann das passt auch. Und der hat dann einen Ohrwurm fürs Leben, möchte ich fast behaupten. Der wird immer, wenn er Münchner Freiheit hört, an den Film denken müssen.
Ja,
ja. Ja, ganz toll. Was ich auch noch sagen möchte, wir haben noch einen Darsteller dabei, einen größeren, den Gideon Burkhardt. Den, glaube ich, kennt man nur als Kommissar Rex. Der geht so dermaßen ab, der ist so drüber in dem Film, also eine wahre Freude, wo ich den irgendwie eher so zugekniffen in Erinnerung habe. Bei dem Film gibt er alles.
Ja.
Und er ist so drüber, dass er zu dem kompletten Film passt.
Wer den Herrn Burkhardt nur aus Inglourious Basterds kennt,
stimmt.
Der, der soll doch bitte da in Holy Shit auch nochmal als Referenz reinschauen.
Genau, richtig. Also komplette Empfehlung.
So, jetzt wird es für mich, glaube ich, ein bisschen anstrengend, oder? Ja. Weil wir sind am Freitag angekommen und am Freitag durfte ich den Tag dann mit unserem anderen Viva la Move Illusion Kollegen verbringen und der Mike hat erstmal wieder ein bisschen Ruhe vor mir gehabt.
Leider.
Leider, ja. Weil ich durfte dann mit dem Kani auftauchen am Freitag und im Hotel einchecken, dass wir dann bis Sonntag dann dort bleiben. Und hatten die Freude, dass wir mit dem Film Hall oder Hall, ich glaube, es heißt Hall,
ja,
starten konnten. Um was geht's in Hall von Francesco Giannini? Es geht um einen Virus oder einen virusähnlichen Erreger, der durch die Luft Leute zum Kollabieren bringt. Und ja, man sieht einmal eine schwangere Dame, die man dann verfolgt in der Handlung und eine junge Familie, wo die Frau den Mann verlassen will mit Tochter und das war die Handlung.
Okay.
Ich möchte tatsächlich jetzt ja gar nicht so direkt auf den Film eingehen. Er war ganz nett produziert. Also da ähnlich wie bei Off-Season muss ich jetzt sagen, okay, hat halt sehr, sehr rund gewirkt bei dem. Allerdings, es war für mich nicht ganz so extrem twisty und auch nicht so erschreckend. Es war ja nett. Aber der Flo hat ja auch des Öfteren erwähnt, es wird Filme geben, die ja spalten. Und das heißt, da wird es dann was geben, das gefällt halt dem einen oder anderen und das andere eher nicht. Wir reden mal später zu 100% noch über mindestens einen Film, wo der Mike und ich uns einig sein werden, dass uns der nicht gefallen hat.
Ja, das war mein Nemesis an dem Festival.
Ja. Aber weiter geht's mit dem dritten deutschen Beitrag. Und da muss ich sagen, das ist eines, auch neben dem Medium, mein Highlight des Festivals, und zwar Arboretum vom Regisseur Julian Richberg. Und es handelt sich dabei um sein Debüt. Wir befinden uns in Thüringen und verfolgen die Teenager Erik und Sebastian, die ja so ein bisschen als Außenseiter unterwegs sind. Also die werden von irgendwelchen Prolos und Nazis die ganze Zeit vermöbelt und gemobbt. Und tja, die haben es halt nicht so ganz leicht da in ihrem Kaff, also da in Thüringen. Also es ist wirklich ein Kaff, also es kann da genauso gut bei uns da in Niederbayern spielen. Und da ist halt einfach nichts los. Die zwei sind aber sehr gut befreundet und der eine möchte die ganze Zeit halt dem anderen verklickern, hey, das kannst du nur nicht gewesen sein, wir müssen irgendwas Großes machen. Ja, und einer ist halt furchtbar langweilig, dann gehen sie halt mal raus im Wald und ballern da so ein bisschen mit dem Gewehr rum vom Vater. Und dann, ja, gibt's halt so ein bisschen Teenager Love Story nur mit drin und aber auch ein Monster. Und dieses Monster lebt im Wald und verklickert dann einem von den beiden, und zwar dem Erik, Alter, du musst jetzt was tun. Du musst das jetzt tun. Ich möchte jetzt mal ein bisschen Geheimnis vorhalten, sondern weil der Film hat mich in eine Richtung gewiesen, auf die ich anhand vom Namen nicht gekommen wäre. Es geht so ein bisschen in die Richtung Donnie Darko, aber auch ein bisschen Poltergeist, und ich muss sagen, handwerklich genial gemacht. Und zwar, wenn man auch bedenkt, dieser Film ist komplett eigenfinanziert vom Julian Richberg. Also der hat wirklich das alles von vorn bis hinten selbst finanziert, hat dann erzählt, wie er das Ganze mit seiner Family da aufgezogen hat, und auch der Cast, den wir in dem Film sehen, hat keinen Cent gesehen. Also die kriegen erst dann ein Geld, wenn der Film tatsächlich mal einen Verleih hat. Und also dieser Film, wenn der nicht einen Verleih bekommt, dann läuft irgendwas in Deutschland nicht richtig. Weil hier möchte ich jetzt den Vergleich bringen zu Holy Shit, den ich auch sehr gut fand. Allerdings, als ich gehört habe, dass Arboretum mit einem mit einer Eigenfinanzierung von 15.000 Euro jetzt nur um einen Verleih kämpft. Also der Julian weiß ja da gar nicht, naja, wird es überhaupt jemals veröffentlicht, also jetzt abseits von diesen Festivals, und holy shit, von Hessen eine Finanzierung erhalten hat von 500.000 Euro. Lauft irgendwas nicht richtig. Also deswegen, Arboretum hat für mich ganz, ganz viele Sympathiepunkte, hat eine ziemlich geile Handlung. Ich kann verstehen, wenn es denn für jeden was ist. Mir hat er sehr gut gefallen. Mir hat es also ein bisschen in die Richtung Dark erinnert, auch wenn der Julian Richberg zu mir gesagt hat, nein, an Dark soll es eigentlich nicht angelehnt sein, aber gut, er nimmt jetzt mal das Kompliment auf.
Ja, weil er war schon sehr düster inszeniert. Also das geht schon, also Dark rein von der Ausleuchtung und so her gange die sogar mit. Also jetzt vom Übernatürlichen her jetzt nicht so, aber so von der Ausleuchtung her gehe ich mit. Der Vergleich ist gar nicht schlecht. Und also im Endeffekt ein richtig krasser Coming-of-Age-Film, den man ja absolut so nicht auf dem Schirm hat. Und der auch gerade deswegen dann so überrascht, weil er so überzeugend ist, obwohl wirklich nur Laienschauspieler dabei sind und der Julian Richberg hier seinen ersten Film abliefert. Also auf ganzer Linie eine komplette Überraschung. Und ich kann mit dir eigentlich mit der Lobhudelei nur anschließen. Also wirklich, wirklich ein ganz starker Film, der sich ganz fein mit Schuld befasst und Schuldabweisung und sehr ernste Themen behandelt.
Laiendarsteller, der Oskar Böckelmann, der ja die Hauptrolle da spielt mit dem Erik, der ist jetzt nicht ganz so ein unbeschriebenes Blatt, zumindest okay. In Deutschland. Der hat schon bei einigen Filmen mitgespielt. Mich freut's, dass er dir auch gefallen hat. Du hast ihn ja dir dann im Stream nochmal angeschaut.
Ja, genau.
Ich glaube zwar, im Kino macht er auch nochmal was anders her, aber gut, ich meine, das ist bei fast allen Filmen so. Es wird nur jetzt später in den, also mindestens einen Film geben, wo ich dann auch sagen werde, den hätte ich lieber im Stream gesehen als auf der Kinoleinwand, weil er dann da doch sehr anstrengend war zum Beobachten. Aber also Arboretum, wir waren uns da einig, also sowohl wir als auch Deep Red Radio, wir wollen da auch zumindest mithelfen. Wir haben ja ein paar Kontakte auch zu verschiedenen Filmvertrieben, dass wir da zumindest auch am Julian zumindest ein bisschen was zuspulen, weil wenn der Film wirklich in der Versenkung irgendwo untertaucht, das wäre mehr als nur schade.
Ja, also Pandastorm, wenn es das Herz, dann Arboretum auf den Zettel schreiben, unbedingt.
Ja, unbedingt. Vor allem, ich glaube, der Julian Richberg hat da nur mehr auf dem Kasten. Dann nach Arboretum, der übrigens Publikumsplatz Nummer 3 erhalten hat, also der steht schon mal auf dem Treppchen zusammen mit Holy Shit, ging es weiter mit der Podiumsdiskussion. Thema war, wo steht der deutsche Genrefilm, wo wir die jeweiligen Regisseure begrüßen durften, also von den drei deutschen Beiträgen, über die wir jetzt gerade schon gesprochen haben, und auch den Regisseur von O oder Null, wo wir dann im Kurzfilmblock nur drauf kommen. Ich meine den Regisseur Dominik Balko, und auch den haben wir nämlich interviewt. Die Podiumsdiskussion war ganz interessant. Sie waren sich alle irgendwie einig, dass sie sich nicht ganz einig sind, wo denn der deutsche Genrefilm jetzt genau steht, ob er denn überhaupt existiert, wo die Reise genau hingeht oder wo sie überhaupt hingehen soll. Es war auf jeden Fall ganz interessant, weil es zumindest eine Meinung gab mit, naja, Deutschland hat halt gerade mit seinen historischen Hintergründen so viele Probleme, dass man sich wahrscheinlich ja gar nicht auf eine Richtung so konzentrieren möchte und deswegen gerade in Deutschland der Genrefilm in ganz, ganz viele verschiedene Richtungen geht und das dadurch wieder sehr bunt macht. So, das ist mein Fazit von der Podiumsdiskussion, und deswegen schließe ich jetzt nur den Freitag ab mit dem... ich kann ja noch gar nicht abschließen, weil der Kurzfilmblock ja auch noch kommt, sondern mit dem letzten Langspielfilm, den wir an dem Tag dann gesehen haben, und zwar Catch the Fair One vom Josef Kubota Vladika.
Bravo. Hey. Bravo. Du hast gerade ganz Land beleidigt.
Was? Warum?
Weil man das hundertprozentig nicht so ausspricht.
Ja, okay, dann sprichst doch du aus.
Na, null. Das heißt, es wieder eher der Nazi.
Warum? Was für, ich weiß nicht mal, welches Land ich da gerade beleidigt habe.
Ist doch egal. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was du sagst, weil ich den eigentlich ganz gern sehen wollte und leider nicht gesehen habe. Hau raus.
Also, es geht um eine Boxerin, die ihre entführte Schwester sucht. Also die Schwester ist von irgendwelchen Frauenhändlern oder Mädchenhändlern entführt worden und verscharrt. Zumindest geht die Protagonistin, die Boxerin, davor aus und begibt sich auf einen, ja, ich betitel es jetzt mal in meinen Augen Rachefeldzug und schaut halt, dass sie diesen skrupellosen, bösen Menschen auf die Spur kommt und lässt sie dann da selbst entführen und ja, prügelt sich durch den Film. Na, also tatsächlich, es ist kein lustiger Film, weil das schon ziemlich krass dargestellt wird, wie die halt da gerade diese Mädchen dann da verkaufen oder auf den Verkauf vorbereiten. Und ich meine, es gibt ja leider genau solche Machenschaften in der Welt und deswegen kann man darüber jetzt auch gar nicht so blöd daherreden. Er war krass. Hat mich ein bisschen trotzdem an Rachefilme erinnert, also tatsächlich so ein bisschen in die Richtung Kill Bill, wobei, ja gut, man kann jetzt das nicht über einen Kamm scheren, so eine Frau rächt sie an irgendwelchen bösen Menschen oder bösen Männern. Auch sehr sehenswert, wenn der Film ins Kino kommt, schaut euch Catch the Fire One an. Wobei ich auch sagen muss, ich glaube, das wird kein Film für jedermann. Also wer halt dann da eher auf Goa oder sowas aus ist, würde jetzt da nicht ganz so befriedigt werden. Gerade die Effekte, die man dann zum Schluss ausgesehen hat, waren jetzt auch nicht so überzeugend. Vielleicht überarbeiten sie das bis dahin nochmal.
Das war jetzt kurz John Wick quasi, oder?
Nein. Da sterben zu wenig Menschen dann dafür.
Und zu wenig explizit wahrscheinlich.
Ja, das auch. Andererseits kann ich es ja dann wieder verstehen, dass halt der ein oder andere sehr begeistert davon ist, weil halt das Thema als so explizit dargestellt wird und auch behandelt wird. Aber es ist jetzt kein Feel-Good-Movie.
Mhm.
Das nicht.
Ja. Okay.
Ja, und dann kommen wir zu Short and Hard Ones, also zum Kurzfilmblock Nummer 1. Da war vielleicht nur die Frage an dich, hast du denn im Stream die Kurzfilme genießen können?
Leider nicht.
Boah. Das heißt, du hast Dana und O gar nicht gesehen?
Nein, boah. Gar nicht. Nicht von dem Ganzen. Waren die so gut?
Die waren tatsächlich sehr gut. Also beim Kurzfilmblog durfte man verschiedene Sachen sehen, zwischen Horror, zwischen Psycho und nachdenklichen Kurzfilmen. Aber das eine oder andere lustige kleine Filmchen war dabei. Und es war ein sehr bunter Mix. O und Dana habe ich ja vorhin jetzt schon ein bisschen herausgestellt. O ist ein deutscher Kurzfilm vom Regisseur Dominik Balko. In O geht's um einen Kreis. Punkt. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Und um das Thema Abhängigkeit. Wir haben mal den Dominik interviewen dürfen und da, wie schon gesagt, werde ich ja dann auch noch schauen, wie wir halt das Interview so verarbeiten, dass es dann entweder in der Folge schon zu hören ist oder ihr halt dann auch exklusiv das Ganze dann nochmal hören könnt, eventuell über Steady. Der Dominik Balko hat davor schon einen Kurzfilm gemacht und ich muss sagen, das war mit Abstand, auch wenn mir Dana auch sehr gut gefallen hat, der beste Kurzfilm, den ich in diesem Festival genießen durfte.
Wow.
Und auch hier wieder für eine deutsche Produktion, die komplett auf Dialog verzichtet. Hervorragend, richtig geil umgesetzt, tolle Effekte. Ich habe mir den auch nochmal im Stream angeguckt. Also das wollte ich auch meiner Frau zwang, dass auch ein deutscher Regisseur sowas Kunstvolles vollbringen kann. Also da bin ich tatsächlich nach wie vor sehr begeistert. Und dann habe ich auch nochmal hervorgehoben, da geht es Vergewaltigung in Spanien und wie eine Dame, die fast Opfer einer Vergewaltigung geworden ist, sie dann da auch nach und nach an diesen Männern rächt. Die Regisseurin Lucia Segarra war auch bei uns im Interview und hat so ein bisschen über die Hintergründe von Dana erzählt, hat dann am Ende auch den Publikumspreis für die Kurzfilme gewonnen. Und hier, man merkt eigentlich gar nicht, dass das so eine Genreproduktion ist, sondern das hätte eine Produktion sein können, die von Netflix oder so finanziert worden wäre. Also sehr gut und hat mir auch gut gefallen. Genau, bei den anderen Kurzfilmen geht es auch nicht so genau drauf ein. War auch das ein oder andere sehr gute Filmchen dabei, auch unter anderem Forbidden, wo wir auch den Regisseur interviewen durften. Den Regisseur Ansi Korhonen, Ansi, dass ich deinen Nachnamen nicht so gut aussprechen kann, haben wir uns auch sehr gut verstanden, dann auch nach dem Interview und auch während des Festivals. Und ja, deswegen bei den Kurzfilmen gibt es auch das ein oder andere Highlight. So, und jetzt kommen wir aber mal zum Gegenteil vom Highlight, zu einem Lowlight. Und Mike, da übergebe ich wieder an dich. Wir durften einen Film sehen am Folgetag, am Samstag, wo ich glaube, ich lehne mir jetzt mal weit aus dem Fenster, der hat uns nicht gefallen, oder?
Na, überhaupt nicht. Also er fängt so stark an, mal davor abgesehen, also man freut sich, war Samstag und jetzt starten wir nochmal in so richtig geile zwei Tage und Aporia, den hauen wir uns jetzt ein, der kommt aus Aserbaidschan und der wird so richtig cool, auch mit Zombie-Thematik und was haben wir gekriegt?
Ja. Aporia aus Aserbaidschan.
Genau. Und der fängt voll stark an. Also wirklich so Menschen- oder Menschenjagd-Thematik quasi, dass verschiedene Personen in fast alle Altersgruppen auf Lastwagen in die Prärie gefahren werden, dann da ausgesetzt werden und dann dann heißt es, okay, jetzt könnt ihr loslaufen und wir jagen wir euch dann so ungefähr. Im Endeffekt gibt es dann ein wildes Gemetzel, da wo fast alle sterben, bis auf zwei Beteiligte und die rutschen in eine, was ist ein Loch? Ein Erdloch.
In ein Loch.
Genau, ein Loch. Und da kommen sie nicht mehr raus. Zuerst ist das Loch ja ganz gut, weil er sich da ein wenig verstecken können oder Hand aus dem Blickfeld, eher einen Peiniger, aber sie kommen dann quasi nicht mehr raus, weil das Loch recht tief ist und hat jetzt quasi, und ist ganz glatt, man kann sich dann irgendwo festhalten und raufziehen. Okay, und dann bringen wir aber noch, weil der Film dann gerade 60 Minuten dauern darf, noch eine Zombie-Thematik mit rein, die da so reingeschmissen wirkt wie sonst noch was. Also da hat es wirklich, wie wenn es heißen würde, okay, der Film dauert 60 Minuten, was bauen wir jetzt noch ein, was momentan modern ist, was wir wegen gut verkaufen können. Weißt du was, Walking Dead ist voll im Thema oder ist voll gut im Laufen, da tun wir Zombies rein.
Also mir ist es eher so vorgekommen, der Regisseur Rek Revan hat irgendwie jeden Tag einen anderen Film geschaut und hat sich gedacht, hey geil, das bauen wir eigentlich jetzt doch ein. Hey Cast, kommst du mal rein in das Loch, wir machen heute was anderes.
Wirst doch noch ein wenig bleiben. gut. Er fängt mit einer richtig krassen Splatter-Szene an, wo einer in zwei Teile gerissen wird, wo man dann sagt, okay, das, wenn jetzt so weitergeht, dann legst du mir am Arsch. Mhm. Aber im Endeffekt, sobald die zwei in dem Loch drin sind, verhält sich einer übersteuerter, hysterischer, unlogischer und nicht mehr nachvollziehbarer als der andere. Zuerst einmal heißt es, ja, oh Gott, jetzt wenn es regnet, dann steigt das Wasser und wir werden ertrinken. Ein Tag drauf heißt es, ja, es regnet, juhu, dann treibt uns das Wasser nach oben. Was sagst du, ja,
was? Also die sagen das nicht nur, es regnet dann wirklich und die sind am Anfang voll in Panik, voll, vor allem sie, voll. Weil sie sagt, oh Gott, ich kann ja gar nicht schwimmen, oh nein. Und am nächsten Tag regnet es dann wieder und dann ist es voll cool, weil, kann man rausschwimmen.
Ja, und zuerst ist das Loch leer oder fast leer, bis auf ein paar Astal. Da können wir dann eine super Feier machen. Wo die ganze Nacht brennt, dann regnet es aber wieder. Dann haben wir aber wieder Feierholz und können wir aber ganz einfach wieder eine Feier machen, obwohl alles in Nose ist. Also, ihr merkt, der Film ist ein bisschen, kopflos, was die ganze Inszenierung angeht. Er zirkt sich dann auch unglaublich, weil man im Kino die ganze Zeit sitzt mit den Händen vor dem Kopf und sagt, oh, was macht's denn jetzt noch? Was ist denn los mit euch?
genau. Wobei man muss eigentlich, ab der Zombie-Thematik war es dann schon fast wieder ein bisschen amüsant, weil man das dann gedacht hat, ja, okay, stimmt. Jetzt ist eigentlich Hopfen und Malz bei den beiden eh schon verloren, dann Kim.
Ja, und dann kann es auf einmal nicht mehr laufen, dann liegt es da und dann sage ich, ja, ich stehe halt auf und laufe, jetzt bist du schon so weit und dann, ah, dann kriegt es da hin und ah, um Himmels Willen. Nein, Aporia, für mich das Lowlight vom Festival. Ich mag jetzt dem Regisseur gar nichts Victor, dem Rec Revan. Es kann sein, dass er den mit wirklich brutal wenig Geld gemacht hat und mit einem Haufen Enthusiasmus und Feuereifer, aber was dabei rausgekommen ist, ist meiner Meinung nach ein totales Ärgernis. Also der war nix.
Ja, richtig. Danach ging es aber Gott sei Dank um einiges besser weiter und zwar durfte man dann
auf jeden Fall
Face sehen vom Jeremiah Kippel. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich es diesmal richtig ausgesprochen habe.
Ja, den hast du gut gemacht, ja.
In Slapface ging es so ein bisschen in die Richtung Hexenjagd, sondern Hexe als Freundfigur eines
Bezugsperson,
richtig, eines heranwachsenden jungen Mannes, der Teenager oder Kind. Was ist ein Kind? Was ist ein Teenager? Du hast Kinder, du musst es mir sagen.
Nee, das ist der Heranwachsende, weil ein Kind, für das ist er dann doch schon zwei unterwegs und so. Also ist er Heranwachsender, meine ich, passt recht gut.
Genau, der Flo hat uns am Anfang nur richtig eingeheizt, weil er dann kurz bevor der Film losging gesagt hat, und The Witch von Robert Eggers, der war gar nicht so gut und geht da von der Bühne und jeder steht da so, was? Was hat er gerade gesagt, Alter?
Hier bitte Buh einfügen.
Ja. Aber Slapface geht da überhaupt nicht so richtig in die Richtung. Also da sind wir schon eher wieder so in der Supernatural-Richtung, finde ich. Also der Spaßfaktor war nicht ganz so groß. Mhm. Aber sagen wir mal, es ist schon so ein bisschen Jugendabenteuer halt mit Hexe und so ein bisschen Family-Drama drumherum.
Wenn er ein bisschen märchenhafter gewesen war, hätte ich gesagt, das war so ein Del Toro-Stoff ein bisschen,
ja.
Wo die Monster im Endeffekt die Guten oder die Bezugspersonen sind und nicht alles immer nur schwarz und weiß ist. Im Endeffekt der kleine Bruder, also die Brüder, die geben, also auf die sie kommt auch der Name her, die geben sie die ganze Zeit oder abends gerne mal auf die Fresse. Da schluckt einer dem anderen mit der flachen Hand ins Gesicht, um quasi, ja, wie soll man jetzt das sagen, so eine Erziehungsmaßnahme im Endeffekt, oder? Sie, bevor
so Selbstpeinigung, so nach dem Motto, ja, okay, Hintergrund ist, die Eltern sind tot, die sind gestorben beim Autounfall oder bei irgendeinem Unfall und der große Bruder, der wahrscheinlich schon über 20 ist, muss halt jetzt auf den kleinen Bruder aufpassen und wenn halt einer von beiden irgendwas umstellt, dann peinigen sie sich halt dann gegenseitig über dieses Slapface Game, keine Ahnung,
Ritual. Oder Spiel.
Das heißt, wenn der eine dem anderen Batschen gibt, dann halt andersrum. Und das geht halt dann so lange, bis wahrscheinlich einer aufgibt oder nicht mehr oder keine Ahnung.
Oder bewusstlos ist. Ja, und im Endeffekt kommt dann diese Hexe, die eigentlich ultrakreislich zum Schauen ist und auch voll creepy ist, aber dann doch zur Bezugsperson des Jungen wird, weil die nimmt dann einmal in den Arm, die hört sich an, was er zum Song hat und das ist irgendwie alles sehr, ja, er fühlt sich da irgendwie auch geborgen bei ihr und und dass das nicht ewig so laufen kann, der von uns alle klar sein und dann spitzen sie da die ganzen Situationen zu und genau, so viel zur Handlung. Und ich fand den wirklich gelungen. Ja. Also ich fand den sehr stark gespielt, auch von den Kinderschauspielern. Das Design von der Hexe, das wo man nie wirklich sieht, so richtig in einem Close-Up oder einmal beleuchtet. Das ist immer alles ein wenig so im Wagen, im Dunkeln gehalten. Aber man kann schon ein wenig so sehen, okay, das Hexendesign geht in die klassische Richtung, schon fast wie bei Legende. Falls den Film noch jemand kennt. Und auch das Zwischenmenschliche, ein richtig starker Film, der wo als Drama funktioniert, aber auch als ja so Coming-of-Age-Gruselfilm.
Jetzt wollte ich eigentlich kurz sagen, eigentlich Slapface war wieder so ein Film, der kann jetzt dann bei Disney Plus laufen und wird dann auch wieder so angepriesen, dass auch so sehen Kinder draufdrücken, so wie bei
Endless,
genau,
oder?
Wie bei Endless oder wie bei No Exit, wobei ich habe jetzt gerade dann auch wieder den Vergleich zu No Exit oder zu Endless, wo er gerade bei No Exit ja zum Schluss aus den Splatter-Szenen dabei sind oder sagen wir mal Kill-Szenen, wo ich mir denke, heilige Scheiße, hoffentlich drückt kein einziges Kind aus Versehen auf diesen Drecksfilm.
Aber der Film ist, meine ich, sogar schon verkauft, denn der ist bei Tiberius Film, kommt der raus. Da hoffe ich halt, dass nicht wieder mal die Synchronisation total verhunzen, da haben der Tiberius berühmt, berüchtigt. Hm. Aber den wird's dieses Jahr, schätze ich mal, vielleicht sogar noch im Heimkino zum Sehen kriegen.
Also, da eine klare Schauempfehlung. So, und jetzt kommen wir zu der Mike und ich, wir haben es vorhin ja schon gesagt, unserem Highlight, zumindest von allen Filmen, die wir sehen konnten. Und für mich auch das Lustigste, was eigentlich da passiert ist. Man muss ja sagen, der Mike war ja dann ab Samstag wieder dabei. Also das heißt, die geballte Viva la Movie Illusion Kraft war dann an diesem Festival vertreten.
Oh,
und
ja.
Obwohl uns der Flo angekündigt hat, dass die Medium restlos ausverkauft ist, also er hat sämtliche Tickets verkauft, die es gab, und das Kino war entsprechend voll, ist der Kani nach ungefähr 15 Minuten aus dem Film rausgegangen, weil der Film fängt an und zeigt uns eine Doku. Er behauptet auch von sich, er ist eine Doku in, wo waren wir denn, in Thailand?
Ja.
In Thailand, und ja, es geht schon um irgendeine Priesterin, die halt dann sagt, ja, sie kann mit dem und dem Gott sprechen und sie ist da das Medium und so. Also wir reden ja gerade von dem Medium, falls ich es noch gar nicht erwähnt habe. Dann sagt der Kani irgendwann, ja Gott sei Fix, ich schaue doch jetzt da gerade thailändische Doku an über irgendeine, die zwar mit einem Gott sprechen kann, aber da passiert ja nichts. Dann ist er echt gegangen. Und dann war der Mike auch schon eigentlich dabei, dass er seine Sachen zusammenpackt und geht. Und dann ist aber Mike und mir nochmal eingefallen, ja, wir hatten ja einen Flo bei uns in The War Lex das letzte Mal dabei.
Genau.
Und da sind wir ja genau auf das zu sprechen gekommen, ob denn da mal eine Doku auch dabei ist. Und Flo hat gesagt, nein, es gibt keine Doku in diesem Programm. Also sind da Mike und ich tapfer sitzen geblieben. Und ja, wir haben es nicht bereut und sagen wir mal, schon lange nicht mehr so einen krassen Fan-Footage-Film gesehen wie das, was wir da genießen ja. durften.
Krass. Also meine Hosen waren gestrichen voll. Also es ist wirklich, das kristallisiert sich dann hübsch schnell raus. Also nachdem der Kani sein halbe Hells gext hat auf die Schnelle, weil er gesagt hat, die, wenn ich Ausdruck habe, dann gehe ich. Ja, und die hat halt dann auf Ex ausgesucht und ist sofort gegangen. Und dann geht's aber dann schon langsam los. Also so nach 20 Minuten sieht man dann die ersten gruseligen Ereignisse, in dem das Medium quasi Gefahr im Verzug sieht, weil eine Nichte von ihr seltsame Verhaltensweisen an den Tag legt. Ja, und von da weg spitzt sie das Ganze zu. Der Film ist wie eine Abwärtsspirale des Grauens. Der fängt ja, wirklich gemütlichst an und steigert sie dann zu Szenen, wo man sagt, okay, wirklich, es ist ein Found-Footage-Film, und man hat wirklich auch schon viel gesehen und Paranormal Activity oder VHS 1 und 2 und 3 oder 4. Aber das, was sie da alles abspielt, ist wirklich, ja, überraschend hart.
Ja.
Es ist wirklich, er hat Härten zum Bieten, die Paranormal Activity oder Blair Witch Project oder sowas nie gehabt hat.
Also ja, ich glaube, Blair Witch Project kannst du jetzt da mal gar nicht damit vergleichen.
Ja, aber mit dem Found-Footage-Ding, und es ist ja wirklich auch vom Gruselfaktor. Ja, anfangs ist es ja noch nicht so krass, und ich finde den
wie hieß denn der eine bei VHS2 mit der Sekte?
Safe Haven.
Ja. Und das hat's mich kurz, weil ich dann erinnert.
Ja.
Aber also ich muss sagen, ich liebe ja sowas, wenn man mit so Dokumentationsebenen dann auch spielt. Und ich freue mich sehr drauf, wenn der Film bei uns jetzt dann mal rauskommt. Ich werde mir den sofort holen. Ja. Und ich habe, obwohl ich ganz bei dir bin, ich bin dann nachher ausgegangen, habe dann gesagt, heilige Scheiße, da waren ein paar Sachen dabei. Boah, fuck.
Ja, die der normale Horrorfilmschauer so nicht zum Sehen kriegt, der wo jetzt so auf ganz normale Jumpscare-Geschichten steht, weil der Film nur so die Note Kaltschnäuzigkeit mit dazu hat. Der zirkt ein paar Sachen durch. Kleines Beispiel da, die Sexszenen, die man mal sieht von ihr. Das ist wirklich hart zum Anschauen. Das mit dem Hund zum Beispiel.
Oh, hart. Ach Gott.
Hart. Und also ich mag jetzt nicht noch weiter ausholen, aber es sind wirklich Sachen dabei, die sich der Film erlaubt, die man in einem herkömmlichen, ja, Horror-Blockbuster jetzt so also nicht zum Sehen kriegt. Und das muss man absolut zugute halten. Und er wird ja zum Schluss aus hier eine totale Geisterbahn des Grauens, wo ich dann wirklich gesagt habe, was willst man jetzt noch alles
sagen? Also extrem übertrieben. Extrem, ja. Wahnsinn. Also du bist schon dann an so einem Punkt, wo du ja dann diese Nichte, wenn du dich jetzt mal siehst, du denkst, oh fuck, was hat's denn jetzt schon wieder vor? Oder was würdest du denn jetzt dann gleich machen? Und dann spitzt sie das aber an einer anderen Stelle nochmal so extrem zu und ja, explodiert in einem Song. Und was nehmen wir denn jetzt noch alles mit rein? Und wen lassen wir denn jetzt noch alles praktisch mutieren, in Anführungsstrichen? Und
ja, wow. Was für einen Tod haben wir noch nicht zelebriert? Ach ja, Verbrenner, ja, genau. Dann verbrennen wir noch schnell.
Stimmt, da haben wir noch gewitzelt, gell? Und auf einmal. Ja.
Was werden jetzt noch alles kommen?
Ja. Also wir waren auf jeden Fall dann danach draußen und haben dann einen Kanye und einen Benedikt von Deep Red Radio gesehen, weil der Benedikt sie dann anscheinend dann gedacht hat, stimmt nicht, der war mit den anderen beim Essen und wollte sie dann da nicht mehr reinsetzen. Aber wir waren uns ja da auch mit dem Tobi, glaube ich, einig, heilige Scheiße, was haben wir denn jetzt da gesehen?
Ja. Also, wie gesagt, er erzählt da wirklich storytechnisch nichts Neues, wo wir eben gerade beim Tobi sind. Das hat ja dem Film ein wenig angekreidet. Man sagt nicht wirklich was Neues. Es gibt viele Versatzstücke, die man aus verschiedensten Horrorfilmen, die man in den letzten 50 Jahren gesehen hat, die feiert der ab. Aber mit der Kreativität und der Frequentierung, wie das raushaut, ist wirklich eine absolute Geisterbahn-Horrorfahrt, die absolut ihresgleichen sucht. Und es gibt eine hundertprozentige Empfehlung von meiner Seite. Das Teil ist auch schon verkauft, der kommt von Koch. Und ich glaube, dass der Adesiono kommen wird. Und die haben wir den unbedingt noch mal rein, weil der war wirklich ein Brett.
Ey, also vor allem auch, wenn der noch mal im Kino kommt, der wird auf jeden Fall noch mehr angeguckt. Ja.
Ich habe zuerst ein bisschen Angst gehabt, weil der in Richtung The Wailing geht. Den fand ich okay, aber der hat sich ein wenig gezogen, weil er gar so lang ist. Und der hier ist wirklich komplett auf dem Punkt. Der hat kein Gramm Fett nicht dran. Und der gibt dem Horrorfilm-Liebhaber genau das, was er sehen möchte. Und die 130 Minuten, die sind so schnell vergangen, dass der Rauch davon gegangen ist.
Oh ja, oh ja. Dann den Schluss am Samstag. Also für uns war dann schon Schluss. Wir haben ja dann nur einen kleinen Absacker mit den Deep Reds gemacht. Gab's aber fürs Publikum nur den zweiten Kurzfilmblock. Ich habe mir den dann nochmal reingezogen im Stream, weil mir gerade einer da von diesen Kurzfilmen sehr stark interessiert hat, und zwar der Free Birth, der so ein bisschen in die Richtung Midsommar ging. Also vom kompletten Stil her und so. Deswegen wollte ich mal den auch noch reinziehen. Auch hier wieder, ich gehe jetzt da nicht auf jeden einzelnen Kurzfilm ein. Es ist wieder eine etwas düstere Mischung. Also nicht ganz so wie beim ersten Filmblock, wo man dann einmal laut auflachen konnte, sondern da war es halt dann wirklich so, dass sie der Flo anscheinend gedacht hat, so, und nach dem lustigen Film, dem Medium, habe ich eigentlich jetzt nur mehr so richtige Horrorstreifen um die Ohren. Ja, also muss ich sagen, für den Stream habe ich dann damit noch mal meiner Frau beweisen können, dass halt da sehr krasse Sachen dann da teilweise gezeigt werden. Wobei ja da der Flo gesagt hat, es geht ja darum, das Publikum zu spalten und nicht einfach nur irgendwelche krasse Slasher-Szenen zu zeigen. Also von dem her auch viele Sachen dabei, die ich nicht bereue, gesehen zu haben. Der Sonntag, der letzte Tag und zumindest für mich dann der letzte Film, den ich am Festival sehen durfte, war dann Frank and Seth. Mike, du hast ja dann mit dem Kanye noch die anderen beiden Filme, über die du bestimmt dann auch gleich noch berichten wirst, gesehen. Ja, Frank and Seth, die Augsburger Puppenkiste lässt grüßen, oder?
Die Augsburger Puppenkiste meets mit der Feebles und ein bisschen Braindead dazu.
Mhm.
Ja, ein richtig schöner, locker, flockiger Film, der auch um die Zeit 13 Uhr perfekt positioniert war. Die liebe Magda hat da den Film angekündigt, weil das ihr Herzensfilm des Festivals war. Sie hat sich um den gekümmert und hat den aufgetrieben und geschaut, dass da alles läuft. Und hat natürlich da im Vorfeld schon viel lobende Worte für den Film übergeholt. Ja, ich kann genau nachvollziehen, wo sie da gefallen hat. Es ist wirklich ein total kurzweiliger Puppenspaß. Im Endeffekt geht es darum, dass der Frank, der titelgebende Frank und Seth, also der Frank ist also eine Art Frankenstein-Monster und der Seth ist ein Zombie. Die sind zwar Überbleibsel von einem, ja, Krieg, in dem quasi die Dorfbewohner sie gegen einen Dämon zur Wehr gesetzt haben. Und als übernatürliche Fragmente haben Frank und Seth immer noch in dem alten Schloss und haben im Endeffekt aufeinander angewiesen. Der Frank braucht immer wieder einen Stromstoß, den er quasi vom Himmel kriegt, wie so richtig klassisch Frankenstein-mäßig. Und der Seth braucht natürlich frisches Gehirn, das ihm dann der Frank zurückbringt im Endeffekt. Und wie es halt so läuft, bleibt das Treiben von denen zwei nicht unbemerkt. Ja, immer mehr Menschen kommen in die Burg, oder Menschen, ja, immer mehr Puppen kommen in die Burg und werden dann zerhackstückt und es wird am Schluss, also die letzten, weiß ich nicht, die letzten 30 Minuten ist eigentlich eine Splattergranate vor dem Herrn, also da geht's richtig ab. Gut, natürlich nicht besonders hart, weil ja das alles Puppen sind, aber es muss da Enthusiasmus und wirklich Herzblut in dem Film drinsteckt, das merkt man in jeder Sekunde. Also ich muss gerade sagen, mir war da vielleicht auch ein bisschen lang, aber das kann aber auch daran liegen, dass die Kamera immer so krass fokussiert auf die Figuren war. Da hat es eine Szene am Schluss gegeben, die war weiter weg. Da ist quasi eine von den Puppen auf so einen Brunnen zugegangen und die war weiter weg und da hast du gespannt, okay, das war jetzt das perfekte Format, den Film anzuschauen.
Ja.
Aber das alles, was du davor gesehen hast, das war so nah dran und du hast immer Gesichter im Beutel, die dann zerhackstückt werden oder auseinandergerissen werden oder sowas und das war mit der Zeit ein bisschen anstrengend. Aber gut, das ist jetzt nirgendwo auf hohem Niveau, weil der Film wirklich extrem unterhaltsam war.
Also, vielleicht nochmal als Erklärung, die haben halt da wirklich Handpuppen gebaut, allerdings jetzt nicht in sehr kleiner Form, sondern halt so, dass man halt eigentlich mit einem halberten, nicht Rumpf drinsteckt, sondern man braucht halt da wirklich beide Hände so fast ganz dazu. Und deswegen, das sieht man dann ja im Abspann, haben die auch die ganze Zeit die Kamera so nah an diese Figuren halten müssen, dass man halt auch die Leute nicht sieht, die natürlich diese Puppen dann führen. Rein von der Machart her muss ich auch sagen, ist ja super geil, dass man überhaupt einen so langen Film, also von Puppet Core, also so nennen sie auch die Rechteinhaber,
genau,
gestalten und produzieren kann. Also von dem her kann er absolut nachvollziehen, warum Magda das drin haben wollte. Für Menschen, die eventuell von so einem kleinen Kater geplagt waren, die halt dann für 79 Minuten lang diese Figuren auf der Kinoleinwand so nah dann auch nur die ganze Zeit sehen mussten, muss ich aber sagen, war es halt dann echt etwas anstrengend. Also deswegen fand ich jetzt dafür Sonntag 13 Uhr, wie schon gesagt, wenn mal Kater geplagt war und aus Versehen auf dieser Party, die von Samstag auf Sonntag stattgefunden hat, dabei war. Vielleicht ist es nicht ganz so ideal. Deswegen hätte ich den ja lieber im Stream gesehen. Aber ja, hier wieder, ich kann nachvollziehen, warum er dabei war. Mir hat er auch gut gefallen. Allerdings war es jetzt nicht so eins meiner Top-Favoriten. Allerdings Publikumspreis Nummer 2.
Ja.
Genau.
Und es hat sich in den letzten Jahren so rauskristallisiert, dass der Slot Sonntag um 13 Uhr oftmals der Publikumsliebling wird. Also letztes Jahr war es ja, oder vor zwei Jahren war es der Dinner in America, den ich ja geliebt habe, der jetzt auch rausgekommen ist von Koch Media, auf den ich mich auch nochmal richtig gefreut, den jetzt nochmal zum Schauen. Genau, aber wie gesagt, Frank & Seth hat leider die Segel streichen müssen gegen Holy Shit. Aber gut, zweiter Platz für das Festival ist natürlich auch stark.
Ja, genau.
Aber es ist ein grundsympathischer Film, den man ja mit Schwächen, oder? Sagen wir es so.
Mit Schwächen, ja.
Mit Schwächen.
Da, wie gesagt, entweder im Stream oder wenn die den jetzt komplett auf YouTube veröffentlichen, ich meine, ja, klar, dann kriegen sie jetzt auch nicht irgendwie einen Haufen Kohle zurück, wobei ich glaube, da geht es jetzt mehr um das Herz, das da mit dabei steckt in dem Film. Da ist er bestimmt richtig cool zum Schauen.
Voll.
Ja, und dann habe ich mich ja verabschiedet, zumindest vom Festival. Also im Stream war ich ja dann danach nochmal dann zumindest mit dabei. Dann haben du und der Kani endlich einmal Ruhe vor mir gehabt, hä?
Na, Alles gut. Es war, du warst einer von den besten Festivalbegleiter, die ich jemals gehabt habe.
Oh.
Sehr unkompliziert. Alles ist super. Und wie gesagt, ich sag's immer wieder, wir haben uns da zum ersten Mal gesehen.
Live. Das stimmt nicht.
Das stimmt. Ein Festel, wo man sich nur über den Weg läuft und sagt Servus und das, wo schon 3 Jahre her ist und du 800 Promille gehabt hast, das darf ich nicht als erstes Treffen titulieren. Und
Schau, mein Gehirn hat sich eingebrannt.
Okay, habe ich mir so aufgeführt. Aber ich muss sagen, es war direkt surreal, neben dir im Auto zu sitzen, mit der Stimme, die man die ganze Zeit schon so hört und Dinge. Auf einmal sitzt da neben dir und da sagst, wow, jetzt ist es soweit, noch fast 2 Jahre. Junge.
Ja, Junge. Aber bevor wir jetzt da ins Schwärmen geraten, verzeih mal, wie war denn dann nur die Parker Sessions und dann am Ende der Abschlussfilm?
Ich kann da höchstens sagen, wie ein gutes Schnitzel war im Bräuhof ums
Eck. Kim.
Ja, leider.
Ach, Kim.
Ja, wir haben die Zeit genutzt. Also wirklich, es war ja dann 15.30 Uhr, 16 Uhr rum und dann ist der Abschlussabend ist dann um 19 Uhr losgegangen. Wir haben dann wirklich irgendwo was essen müssen und deswegen haben wir den Parker Sessions leider ausfallen lassen müssen.
Ihr Schweine.
Wenn ich das sage. Leider. Ich habe aber auch Gemischtes gehört, der Parker Sessions, 72 Minuten, muss recht arthausig gewesen sein, in schwarz-weiß und muss recht gemischt aufgenommen worden sein. Also angeblich haben wir nicht viel verpasst. Also das Schnitzel war schon mal gar nicht verkehrt. Und wir haben uns dann aber da den Abschlussabend haben wir uns natürlich dann vollgegeben mit der Band Mortimer. Und Mortimer war ganz seltsam, weil die spielen so eine Art Überbrückungsmusik zwischen Hörspiele. Jeder, der die alten 3-Fragezeichen-Hörspiele kennt oder die 5 Freunde oder sowas aus die 70er, sag ich jetzt, die Musik, die da zwischen die Szenenabschnitte läuft, so in der Art Musik spielen die, war nicht schlecht. Hätte von der optischen Untermalung ein bisschen aufwendiger sein dürfen, weil es wirklich nur immer ein Battle war. Und die letzten Bands, die wir so gesehen haben im Hardline, die haben dann doch auch ein bisschen so eine Show noch mitgebracht oder was, dass man fürs Auge auch ein bisschen was hat. Und es ist halt einfach eine Musik, da wo man nicht viel Bezug dazu hat, weil man die hier nirgendwo her kennt und es ist schon sehr speziell. Und es dauert fast eine Stunde, das Konzert. Also am Anfang war es sehr unterhaltsam und am Schluss aus, ich sagst, ja, jetzt war ich dann bereit für den Abschlussfilm. Also es war sehr unterhaltsam, aber wie gesagt, wenn man ein wenig mehr Bezug gehabt hätte, wenn die Musik wirklich irgendwo herkäme, weil ich habe zum Karin noch gesagt, hoffentlich spielen sie noch das Titelthema von die 3 Fragezeichen, das alte. Aber das haben sie auch nicht gemacht, das war noch cool gewesen. Aber gut, man kann ja nicht alles haben.
Ja.
Und dann haben wir uns den Slumber Party Massacre angeschaut von 2021. Ist ein Remake von dem Slumber Party Massacre aus die 80er und macht aber einiges anders als sein Original. Im Endeffekt, das Original ist ja ein richtig straighter 80er Slasher mit viel nackter weiblicher Haut. Mhm. Und der Film ist aber auch der alte ist auch von einer Frau dreht, der hier auch wieder. Nur der dreht jetzt da einiges um. Ein paar so Slasher-Tropen, wo man dann sagt, okay, Duschszene. In einem Slasher-Film ist meistens eine nackige Dame. Nur in dem Fall siehst du mehr einen Typen, der sich in Zeitlupe einseift zu romantischer Musik. Er turnt so manchen Slasher-Trope, die man so kennt, turnt er halt komplett um. Auch von die Geschlechter her, die Geschlechter. Inszenierung ist ein wenig anders wie in die alten Filme und war ein richtiger Spaß. Also hat mir recht gut gefallen. Ich habe kurz mal ein Schläfchen eingelegt, aber das meiste habe ich mitgekriegt von dem Film und er war streckenweise recht blutig. Für das, dass er so eine Sci-Fi-Produktion, also wirklich von dem Sender Sci-Fi eine Produktion. Und aber auch von den Schauspielern her, der hat jetzt nichts verkehrt gemacht. Der spielt hauptsächlich dann, wenn der große Turn kommt, bei Tag. Also er zückt das ganze Szenario jetzt nicht bei Nacht durch und macht dann auf Mords scary. Das meiste passiert alles bei Tag und ist recht locker flockig und ist meiner Meinung nach so ein richtig gemütlicher Slasher, den man zwischendurch schauen kann. Und als Abschlussfilm, so ein No-Brainer, noch recht viel gehaltvolle Filme, hat der meiner Meinung nach perfekt eingepasst.
Okay. Also hab ich laut deiner Logik ja sowieso nichts verpasst.
Nein, null, du bist also ein Slasher-Abstinenzler, das hat schon passt, dass du nichts gesehen hast.
Aber ich find nein, schön, aber ich find schön, dass wir uns einig sind, dass wir von dem Medium da am meisten begeistert sind. Also
ja.
Da freue ich mich ja immer nur am meisten einfach über die Story, dass da gar nicht ausgegangen ist.
Ja, vor allem der Hirsch, der ist dann 2 Stunden rausgesessen. Weißt, der ist noch, der Film dauert 130 Minuten, nach 10 Minuten ist er ausgegangen, dann ist der 2 Stunden da draußen, da gesessen. Er hat die ganze Zeit gewartet, ja, vielleicht kommt noch jemand zum Saufen. Weiß ich nicht, wo der sonst da rumtreibt, wo sie dann einfach allein hinsitzt und dann kommt jemand zum Saufen vorbei. Das ist in dem Fall nicht passiert, er ist wirklich da 2 Stunden allein rausgesessen. Das ist unfassbar. Aber gut, und er hat aber wirklich einen großen Film verpasst.
Ja.
Aber naja, was so ist.
Ja. Ja gut, das heißt, Hardline 2022 ist um. Wir freuen uns auf das nächste Hardline.
Unbedingt.
Und als Fazit kann ich jetzt als Hardline Entjungferter ganz klar bestätigen. Ich verstehe jetzt absolut, warum ihr immer so begeistert über das Hardline gesprochen habt. Mhm. Community, habe ich am Anfang auch gesagt, man fühlt sich wirklich wie bei so einem Familientreffen, zumindest spätestens nach dem zweiten Tag.
Ja.
Super nette Leute kennengelernt, gerade von den Regisseuren, von den Schauspielern, von den Produzenten, von den Autoren. War ein richtig geiles, gelungenes Festival. Vielen Dank an Flo, Karin, Magda, an alle, die dort waren, mitgeholfen haben mit der Organisation, die dann uns auch nochmal zum Frühstück am Sonntag eingeladen haben. Das war alles super toll und auch nochmal herzliche Grüße an die Deep Reds. Und ja, Mike, was gibt's sonst so zum sagen?
Ich würde gerne an Dominik grüßen, der Videot. Das war auch wieder cool, dass man den wieder mal gesehen hat. Wie gesagt, das sind immer Leute, das sieht man noch einmal im Jahr. Und das ist dann immer extra schön. Und man möchte dann so viel ratschen, aber man muss aber dazwischen auch noch Filme schauen. Das ist unfassbar. Und ich schließe mir einfach die an. Ich habe es eingangs schon erwähnt. Es war wieder ein Riesenspaß. Ich freue mich aufs nächste Jahr. Zwar in abgespeckter Form, wie der Flo verlauten hat lassen. Das Hardline wird sich wieder auf die alten Stärken zurückbesinnen. Es wird bloß noch 3 Tage sein, also von Freitag bis Sonntag. Oder vielleicht noch von Donnerstag weg bis Sonntag. Das ist alles noch nicht so festgestanden, was ich so mitgekriegt habe. Recht viel hat er da jetzt noch nicht gesagt dazu. Es wird anders laufen, weil sie das Festival auf eine gewisse Weise verselbstständigt hat. Die Arbeit ist mehr geworden, der Aufwand ist mehr geworden, aber die Hilfe ist nicht mehr geworden. Und so bleibt dann ein paar Leute die ganze Arbeit hängen. Und so wird sie jetzt halt gesund geschrumpft. Und ich bin sowieso dabei. Es gibt mal was zu witzig. Oder auch wenn es keins macht, dann fahre
ich
auch auf.
Ihr könnt es nicht vermeiden. Der Mike ist
Der Thanos gesagt hat, ich bin unvermeidlich.
Genau, richtig. Nein, ich will auch auf jeden Fall wieder dabei sein. Ich hoffe, wir werden dann beim nächsten Mal wieder zumindest eingeladen und freudig erwartet. Dann wird wieder umeinander gepokert. Kommt der keine, kommt der nicht, verletzt er sie wieder, verletzt er sie und ist dann im Stream zumindest dabei oder vielleicht auch nicht, wer weiß es schon. Aber das können auch wir zwar nicht genau sagen.
Nein, die Wege des Kahnes sind unergründlich.
Richtig, genau. Genauso wie bei unserem Podcast. Und ihr dürft unseren Podcast weiter fleißig anhören, damit ihr mitkriegt, was für coole Filme jetzt dann rauskommen. Wie schon gesagt, unbedingt in die Medien gucken, Ausschau halten nach Arboretum, nach Holy Shit, nach Dawn Breaks Behind the Eyes. Wir haben jetzt halt über so viel deutsches Talent gesprochen, aber auch über ganz viele tolle Filme, die wir sehen durften. Und von dem her das Hardline Film Festival eine ganz klare Empfehlung für alle, die da mit rein wollen. Mir hat übrigens auch der Josh zum Beispiel geschrieben von Fürchten lernen, also der will beim nächsten Mal unbedingt mit dabei sein.
Cool.
Also vielleicht treffen wir dann auch das nächste Mal ihn auf der Familienfeier, wollte ich jetzt schon fast sagen. Und ansonsten, ja, Herz, unser Podcast, liken, teilen, schreizen die Welt, wie geil das Hardline ist, wie geil Viva la Movilusión ist, wie geil Deep Red Radio ist und viel Spaß beim Zuhören, beim Verbreiten und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt.
Servus, pfiat euch.